SRF 3.
Die UNO verschiebt wegen Corona die geplante nächste Klimakonferenz um ein Jahr auf November 2021. Warum eigentlich? Donald Trump attackiert sein Lieblingsmedium Twitter und betreibt auch da geschickt Wahlkampf. Genf zaubert wegen Corona Velowege aus dem Hut, um die Menschen aus dem Auto zu bringen. Viele möchten die Velowege gleich behalten. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Und jetzt gleich zu einer wichtigen Nachricht von heute Vormittag. Der französische Autohersteller Renault steckt in der Krise. Nun sollen weltweit 15.000 Arbeitsplätze verschwinden, knapp 5.000 davon in Frankreich. Kevin Gahannes.
Ein Werk will Renault komplett schließen, jenes von Choisy-le-Roi bei Paris. Renault müsse dringend kleiner werden, begründet die Interimschefin Clotilde Delbo. Die Firma habe bisher zu stark auf großes Wachstum in neuen Märkten gesetzt und dafür zahle Renault nun den Preis.
Aujourd'hui, nous payons le prix de cette politique. Le groupe a atteint un dimensionnement et des coûts structurels taillés pour une croissance qui n'a pas eu lieu.
Der Konzern sei zu groß, so Clotilde Delbo. Und die Kosten, die seien zu hoch. In den nächsten 3 Jahren will Renault darum mehr als 2 Milliarden Euro einsparen. Statt 4 Millionen Autos im Jahr sollen nun noch etwas mehr als etwa 3 Millionen produziert werden.
Info 3 Mittag.
Corona bringt alles durcheinander, auch das Klima. Seit Wochen steigt weltweit deutlich weniger CO2 in die Atmosphäre. Das Klima hat eine Verschnaufpause gekriegt. Doch jetzt dreht die Welt schon bald wieder wie vorher. Die Schwerindustrie dampft wieder vor sich hin. Flugzeuge kreisen um den Erdball. Autos stauen sich auf der A1. Und ausgerechnet jetzt wird bekannt, dass der nächste UNO-Klimagipfel anstatt in diesem November erst im November 2021 stattfinden wird, und zwar in Glasgow. Klaus Ammann, warum wird diese Klimakonferenz denn gerade um ein ganzes Jahr verschoben?
Ja, das hat natürlich mit der Corona-Krise zu tun. Bereits im April haben die Organisatoren gesagt, dass es dieses Jahr nicht möglich sein wird. Ursprünglich wollte man um ein paar Monate verschieben, jetzt aber um ein ganzes Jahr, weil noch nicht klar ist, wann man genau wieder um die Welt reisen kann, wirklich, weil da nehmen ja 196, 197 Länder teil. Und es hängt auch damit zusammen, dass eben im Frühjahr in Glasgow Spiele der Fußball-EM stattfinden werden und das zusammen passt natürlich nicht.
Ist das denn schlimm aus Sicht des Klimaschutzes, wenn es um ein Jahr verschoben wird?
Ja, es besteht einfach die Angst, dass Momentum verloren geht. Der Klimaschutz ist ja aktuell nicht mehr das Thema Nummer eins und 2021 beginnt das Pariser Klimaabkommen zu funktionieren. Die Klimakonferenz in Glasgow ist deshalb die wichtigste seit derjenigen in Paris 2015. Bis dann müssen die Länder ihre eigenen Klimaziele verschärfen. Und weil die aktuellen, da ist wirklich noch Potenzial drin. Aktuell liegen die Klimaziele, da kommt man auf eine Welt, die sich um mindestens 3 Grad erwärmt, also viel mehr als das angestrebte 2-Grad-Ziel. Und da wäre es natürlich gut gewesen, wenn man die Klimaziele verschärft hätte gleichzeitig mit der Bewältigung der Corona-Krise. Jetzt haben Klimaschützer die Befürchtung, dass zuerst die Wirtschaft angekurbelt wird, koste es das Klima, was es wolle, und dass man sich dann erst danach eventuell um ein Klimaziel kümmert.
Aber wäre es nicht gerade den Organisatoren eines Klimagipfels gut angestanden, sie würden nicht tausende Teilnehmer per Flugzeug irgendwohin beordern zu einem Gipfel, sondern eben klimaschonend zum Beispiel wie andere auch auf Videokonferenzen setzen?
Das ist natürlich eine berechtigte Frage. Man muss da aber sagen, dass natürlich auch in der Klimadiplomatie das ganze Jahr verhandelt wird und da läuft derzeit vieles virtuell. Viel mehr als auch schon, aber es sind eben physische Treffen zwischendurch unerlässlich. Ob dann gleich 20.000 Leute anreisen müssen, wie das in Glasgow erwartet wird, ist natürlich eine andere Frage. Da sind dann ja jeweils nicht nur Diplomatinnen und Diplomaten, sondern auch Wissenschaftler, Nichtregierungsorganisationen, Unternehmer und Journalisten dabei. Immerhin kann man sagen, Glasgow ist von verschiedenen europäischen Ländern aus theoretisch auch mit der klimafreundlichen Bahn erreichbar.
Besten Dank für diese Information. Es war Klaus Ammann aus unserer Wirtschaftsredaktion. Und jetzt nochmals zu Kevin Gahannes und zu einem Doppelmord, der sich 2013 in Spiez ereignet hat. Da kommt es nun doch zu einer Verwahrung.
Ja, das hat das Berner Obergericht entschieden. Es musste den Fall nochmal beurteilen. Der Mann, der jetzt verwahrt wird, hatte den Leiter eines Kinderheims und dessen Partnerin mit Messerstichen getötet. Vor 3 Jahren war der Fall schon mal beim Berner Obergericht. Damals war es noch gegen eine Verwahrung. Das Bundesgericht entschied dann aber, dass dies nochmals geprüft werden müsse, weil ein psychiatrisches Gutachten unvollständig war. In den News heute auch Preisabsprachen von Bauunternehmen im Kanton Graubünden. Da hat sich der Kanton mit einer weiteren Firma geeinigt in einem Vergleich. Der Kanton Graubünden und die Gemeinden bekommen von Bauunternehmen und Baumeistern damit insgesamt 9 Millionen Franken. Mit einem Unternehmen sei kein Vergleich zustande gekommen, schreibt die Regierung. Die Firma werde darum für mehrere Jahre von allen öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen. Die Corona-Schulden sollen aus dem normalen Bundesbudget ausgegliedert werden. Das schlägt Heinz Karrer vor, der Präsident des Wirtschaftsdachverbands Economiswiss. Im Interview mit den Tamedia-Zeitungen rät er zu einem Schuldenabbau über 30 Jahre. Finanzieren ließe sich das durch Kreditreserven im Bundesbudget und durch außerordentliche Einnahmen, so Karrer. Außerdem über Gewinne der Nationalbank. Die Corona-Schulden werden auf 30 bis 50 Milliarden Franken geschätzt.
Info 3 Mittag.
Sein Finger ist legendär und schnell. Mehrmals täglich meldet sich der US-Präsident via Twitter zu Wort. Mehr als 80 Millionen Menschen folgen ihm auf dem sozialen Netzwerk. Nun ist zwischen Trump und Twitter ein Streit entbrannt. Der Grund: Twitter hat eine der Nachrichten von Trump mit einem Faktencheck versehen und eine Aussage des US-Präsidenten widerlegt. Nun ist Trump der Kragen geplatzt. Mitten im Wahlkampf ums Weiße Haus sagt er Twitter und Co. den Kampf an. Per Verfügung versucht er, Online-Plattformen einzuschränken, die gegen einzelne Nutzer vorgehen wollen. Katharina Wilhelm von der ARD hat die Hintergründe.
Konkret geht es um den Paragraph 230 des US-Telekommunikationsgesetzes. Dieses hatte die Online-Netzwerke bisher davor bewahrt, wegen den Inhalten, die ihre Nutzer dort posten, verklagt zu werden. Die Idee dahinter war, dass die Meinungsfreiheit gewahrt werden sollte. Allerdings müssten die Netzwerke dafür sorgen, dass keine illegalen oder anstößigen Dinge verbreitet werden. Frédéric Lardinois, Journalist beim Online-Nachrichtenportal TechCrunch aus dem Silicon Valley, sagt, dass das Dekret von Trump weitreichende Konsequenzen für die Silicon Valley-Firmen haben könnte.
In Amerika, wo jeder für alles vors Gericht geht, ist das ein Riesenproblem. Deshalb hat es diesen Communication Decency Act, diese Sektion 230 im Jahre 1996 zum ersten Mal gegeben, um wirklich diese Plattform zu schützen.
Trump sagt, ihm gehe es um die Meinungsfreiheit. Er fühle sich auf Twitter zensiert. Sollten sich die Haftungsregeln ändern, könnte dies theoretisch auch zu mehr Hass, Hate Speech und Verleumdung im Netz führen, meint Lardinois.
Wenn das passieren würde, dann ist es tatsächlich so, dass jeder alles sagen könnte auf diesen Seiten und es wirklich da niemand irgendwas dagegen tun könnte. Gerade natürlich nicht die Seiten wie Twitter und Facebook, die dann plötzlich unter diesem Druck stehen, dass sie eigentlich alles zulassen müssen.
Die Reaktionen der Online-Netzwerke auf das Trump-Dekret fallen eindeutig aus. In einem Statement von Facebook heißt es unter anderem, dass das Aufheben oder Begrenzen des Paragraphs 230 einen schlechten Effekt habe. Es werde die Sprache online einschränken und auch kontroverse Meinungen verhindern. Eigentlich das Gegenteil wahrscheinlich von dem, was Trump im Kopf hatte. In einem Statement von Twitter hieß es, das Dekret sei reaktionär. Der Streit wird wohl vor Gericht enden.
Info 3 Mittag.
Nehmt das Velo und verzichtet aufs Auto. Mit dieser Empfehlung sorgen Stadt und Kanton Genf für Aufsehen. Sie wollen so ein Verkehrschaos verhindern. Hintergrund ist, dass viele Menschen wegen des Coronavirus statt mit dem ÖV mit dem Auto zur Arbeit pendeln. Die Genfer Behörden haben deshalb während der letzten Woche ganze Autofahrspuren gestrichen und für das Velo reserviert. Das passt nicht allen in Genf. Westschweiz-Korrespondent Andreas Stüdli.
Vormittags auf dem Quai du Mont Blanc in Genf. Hier stehen Luxushotels an bester Lage mit Blick auf den See. Und neu ist hier eine Autospur verschwunden, damit es mehr Platz für die Velos gibt. Auch Silva ist hier unterwegs zur Arbeit. Er ist begeistert.
Ah, c'est vraiment admirable, c'est beaucoup plus sécurisant avec un grand gain de temps. Bravo en tout cas l'organisme qui a pris ça en charge, c'est vraiment très sécurisant pour les cyclistes.
Anders sieht das Thierry. Auch er radelt seit langem mit dem Velo zur Arbeit. Die Stadt habe übertrieben und das sage er als Velofahrer.
C'est une aberration. Ça prend toute la place pour les voitures. C'est un cycliste qui dit ça, mais...
In Genf wurden über 7 Kilometer neue Velowege markiert. Dass diese neuen Velostreifen so kontrovers diskutiert werden, hat auch mit dem Vorgehen von Stadt und Kanton zu tun. Die Velowege wurden einfach durchgesetzt, ohne Rekursmöglichkeit. Das ist rechtmäßig, weil sie vorerst nur befristet sind. Keine Freude an der Einführung der neuen Velostreifen haben die bürgerlichen Politiker in Genf, etwa die FDP. Bertrand Reisch, Präsident der Genfer FDP, hat grundsätzlich nichts gegen mehr Veloverkehr. Ihn stört aber die Art, wie sie eingeführt wurden.
Mais pour autant, on peut pas oublier que il y a des personnes qui ont besoin de se déplacer en voiture ou en camion.
Man darf nicht vergessen, manche Leute brauchen das Auto und hier sind die Regeln zu beachten. Wir sind in einem Rechtsstaat und nicht in einer Bananenrepublik und es braucht nun eine richtige Verkehrsplanung.
Les autorités les premières montrent l'exemple et fassent les choses conformément aux règles.
Die Gegner der Velospuren sind jedoch in der Minderheit. Eine Petition zur Abschaffung der Spuren hat bislang 7.000 Unterschriften. Eine andere zum Beibehalt wurde gestern mit 17.500 Unterschriften abgegeben. Aber auch in anderen Städten in der Westschweiz tut sich etwas. Vevey hat seine Seepromenade bis Ende Oktober für Autos geschlossen und in Lausanne sind die wichtigsten Boulevards am See bis Ende September jedes Wochenende autofrei. Beim Langsamverkehr habe es einen Paradigmenwechsel gegeben, sagt Patrick Gérard, Professor für Geographie an der Universität Lausanne.
Oui, on commence à le voir avec un peu de retard par rapport à la Suisse alémanique.
Die Westschweiz ist zwar etwas verspätet beim Langsamverkehr, aber hier wurde dem Bundesbeschluss über Velowege bei der nationalen Abstimmung vor 2 Jahren deutlicher zugestimmt. Man will aufholen und vorwärts machen bei den Velowegen. Und trotz der Revolution in Genf. Im Vergleich zu Bern, Winterthur oder Basel sind in Genf anteilsmäßig etwa halb so viele Velofahrer unterwegs. Die Romandie bewegt sich also, hat aber immer noch Aufholbedarf.
Und es bleibt das schöne Wetter und die Börsendaten von SIX, Kevin.
Der Swiss Market Index, der liegt im Moment bei 9.914 Punkten. Das ist ein Minus von 0,1 Prozentpunkt. Der Euro wird zu 1,0705 Franken gehandelt und der Dollar zu 96,10 Rappen. Das Wetter heute wieder meist sonnig, morgen dann Sonne und Wolken, in den Alpen sogar lokale Regengüsse. Das Ganze bei 19 bis 23 Grad und Biese.
Das war Info 3, das Nachrichtenmagazin auf SRF 3, SRF 4 News und Virus. Im Studio heute Kevin Gahannes, Dominik Brandt und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.